Ja, ich mache mir ja oft Gedanken darüber, was so alles so passiert ist in der Woche und welche Gespräche ich hatte. Und ja, ich hatte jetzt wieder ein Gespräch gehabt, ob Gott überhaupt vertrauenswürdig ist und hält er überhaupt seine Zusagen. Es war interessant. Also ich glaube das fest, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er Zusagen hält. Doch die andere Person hat das so ziemlich bezweifelt. Aber ja, ich konnte ihm zumindest so ein paar Fakten geben, über die er nachdenken muss. Ich hoffe, dass er das tut. Wenn man die ganze Bibel gelesen hat, dann stellt man fest, dass Gott viele Zusagen gemacht hat. Sehr viele Zusagen. Einige sind noch für die Zukunft und andere sind vergangen oder erfüllen sich gerade jetzt. Aber wir können sehen, Gott hat alle Zusagen, die er gemacht hat, die jetzt schon gültig waren, hat er gehalten. Und darum kann man davon ausgehen, dass auch das, was er zukünftig tut, auch hält. Es gibt auch also Zusagen, einmal die gelten für uns oder für alle Menschen und dann auch ganz speziell für Israel. Oder auch ja, für einzelne Bevölkerungsgruppen. Es gibt auch Zusagen für Israel, die eigentlich an Israel gemacht sind, aber die zeigen aber auch, wie Gott ist. Und wenn wir wissen, wie er ist und uns so ihm nähern, dann gelten diese Zusagen auch für die anderen Menschen, obwohl das eigentlich eine Zusage für Israel ist. Ein gutes Beispiel daraus ist der Vers aus Jeremia 29, Vers 12 bis 14 lese ich mal vor. Also eigentlich 13 bis 14a wäre das, aber ich lese mal den ganzen, also die ganzen drei Verse vor. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Also, Vers 14 ist ein Teil, wo man weiß, das gilt nur für Israel. Nur die Geschicke ändern und aus allen Nationen sammeln und aus allen Orten und wieder zurückbringen an den Ort, wo ich euch gefangen weggeführt habe. Das gilt natürlich nur für Israel, das ist richtig. Aber ich glaube fest daran und ich denke, dass Gott auch so handelt, wenn wir ihn anrufen und im Gebet zu ihm kommen, wird er uns hören. Und wenn ein Mensch ihn vom ganzen Herzen sucht, er wird sich finden lassen. Das ist etwas, was ich fest glaube und wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, dann, also über den Glauben, dann ist dieser Vers eigentlich immer irgendwo mit dabei, weil ich weiß, wenn er sein Herz auf Gott richtet, wenn er wirklich suchend, fragend ist, dann wird Gott handeln. Er wird handeln. Also sind Verse für Israel und doch kann man sehen, wie Gott wirklich handelt und auch wirklich jemand, der suchend ist, der wird Gott finden. Wenn wirklich einer vom ganzen Herzen sucht. Ja, wenn der Mensch, wenn er diesen Vers gehört hat und der Mensch findet Gott nicht, dann bin ich davon überzeugt, dass er nicht mit ganzem Herzen gesucht hat. Oder aber er findet ihn noch nicht, weil es gibt auch etwas, da muss Gott erstmal etwas in diesem Leben bei diesen Menschen erstmal ändern oder klarstellen. Gott hat oft seine eigenen Zeitpläne. Es ist ja auch so, wenn es den Menschen gut geht, fragt er nicht wirklich nach Gott. Er hat ja alles, also warum brauche ich dann Gott? Mir geht's doch gut. Also erst wenn es einem Menschen schlecht geht, macht er sich Gedanken nach Gott und fragt danach. Oftmals macht er Gott sogar verantwortlich für diese Misere, in der er gerade steckt, warum es ihm gerade schlecht geht. Aber das ist erstmal auch, ist zwar nicht richtig und also ist grundsätzlich falsch, aber wenn er das macht, dann denkt er zumindest über Gott nach. Solange er bei Gott nach Antworten sucht, denke ich, dass Gott ein Stück weit ihm entgegenkommt. Und wenn er wirklich vom ganzen Herzen sucht, dann wird Gott sich offenbaren. Aber wenn er mit ganzem Herzen sucht, wird er Antworten auf Fragen seines Lebens bekommen. Ich weiß nicht wirklich, wie alt ich damals war, habe ich aber auch schon mehrmals schon gesagt, als kleines Kind, so 6 bis 8 Jahre, war ich immer in der katholischen Kirche und habe den ganzen Gottesdienst da gesehen und fand das zwar alles ziemlich beeindruckend, aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, man muss doch Gott besser kennenlernen können. Irgendwie, da muss doch etwas sein. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir wirklich vom Herzen gewünscht, Gott wirklich richtig kennenzulernen. Das hat lange gedauert, bis Gott reagiert hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass Gott gar nicht reagiert hat, aber bis Gott diesen Wunsch in mir Wirklichkeit werden ließ. Also, dass ich erkennen konnte, da ist ein Gott. Und der möchte ja mit mir Gemeinschaft haben. Das hat 20 Jahre, also um die 20 Jahre gedauert, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt 6 oder 8 Jahre, aber irgendwann, es war noch bevor ich zur Kommunion ging, das war mit 9. Davor hatte ich auf jeden Fall mir diese Fragen schon gestellt. Ja, also gut 20 Jahre später hat Gott reagiert. Und das auf seine Art, auf seine Art und Weise, weil ich sag mal, ich war eigentlich überhaupt nicht bereit, irgendwie über etwas nachzudenken, weil ich hatte ganz andere Fragen. Gott hat, im Nachhinein weiß ich, Gott hat mein Leben durcheinander gebracht. Was heißt durcheinander? Ich sag mal, er hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich nicht mehr weiter wusste und wo ich nur noch Fragen über den Sinn des Lebens hatte und wirklich alles sinnlos erschien. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich am Boden war, hat Gott Menschen gebraucht und hat auf sich aufmerksam gemacht. Also zuerst war das ja Holger und später kamen dann Karin und Andreas dazu. Und mit ihnen hatte ich dann Gespräche über den Glauben, über Gott, über die Bibel. Und bei ihnen durfte ich dann erfahren, dass das, was ich eigentlich über Gott wusste oder was ich gedacht habe zu glauben, dass da viele Punkte verkehrt sind. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben muss. Dass Gott eine persönliche Beziehung zum Menschen sucht. Aber für mich war alles, was mit Glauben zu tun hatte, Religion. Aber von Beziehung hatte ich keine Ahnung. Auch habe ich erkannt, dass das Problem der Sünde für Gott eine Katastrophe ist. Also nicht nur für Gott, sondern für uns entsprechend ja auch. Also wenn wir keine Vergebung der Sünden haben, dann ist das hat das ein katastrophales Ende für uns. Und Gott möchte ja nicht, dass der Sünder verloren geht, sondern dass jeder ja Buße tut und errettet wird. Das ist Gottes Wunsch. Aber für ihn ist das genauso eine Katastrophe wie für mich, wenn ich nicht glaube. Das Interessante ist, bei Andreas und Karin hing dieser Vers aus Jeremia, die ich vorgelesen hatte, hing als Poster dort. Es war vielleicht nicht der Vers, wodurch ich mich bekehrt habe, aber er war extrem wichtig für mich, weil er hat mir gezeigt, wenn ich doch suchend bin, dann ist das doch eine Zusage. Und ich hatte ein gewisses Vertrauen darauf und es hat mich beruhigt, dieser Vers. Also der, wenn ich sagen würde, welcher Vers mich bekehrt, also warum ich mich bekehrt habe, dann würde ich sagen, ist das wirklich Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ebenfalls eine Zusage Gottes, die Gültigkeit hat für jeden. Jeder, der an Jesus glaubt, hat, in einigen Übersetzungen steht habe, aber die beste Übersetzung ist, hat ewiges Leben. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Jeder, der seine Sünden bekennt und bereut, dem wird vergeben. Und er bekommt das ewige Leben. Er hat es. Ja, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, bezeugt er dadurch, dass er ja Wunder getan hat, die kein Mensch von sich aus tun kann. All seine Wunder bestätigen, er ist der Sohn Gottes. Wenn wir Johannes 5, Vers 31 bis 47, lasst uns das mal zusammenlesen. Johannes 5, Vers 31 bis 47. Da ist Jesus in der Diskussion mit Pharisäern und mit den Menschen um ihn herum. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener, der die brennende und scheinende Leuchte, Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, so werdet ihr meinen Worten, wenn ihr aber den Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, dass nur der Sohn des Menschen die Wunder wirken kann, die Jesus vollbracht hat, beweisen praktisch seine Herkunft. Dass der Vater im Himmel ihm sämtliche Wunder gezeigt hat. beweisen seine Herkunft und der Vater im Himmel gab ihm die Vollmacht dazu, das zu tun. Fast alle Propheten haben über Jesus irgendwo ein Stück weit geweissagt. Und Jesus hat diese ganzen Prophezeiungen alle erfüllt. Okay, zu der Zeit, wo er unterwegs war in Israel, war er dabei, die zu erfüllen, aber er hat alle erfüllt. Alles, was über ihn gesagt wird, ist erfüllt worden. Ja, der letzte Prophet des Alten Testaments ist Johannes der Täufer. Er hat mehrmals Zeugnis über Jesus abgelegt. In Matthäus 3, Vers 13 bis 17 können wir lesen. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Johannes hat, bevor er das alles gesehen hat, schon bekannt, dass er es nötig gehabt hätte, von Jesus getauft zu werden. Er hat erkannt, Jesus ist höher als ich. Ich bin ein Prophet, das wusste er. Aber Jesus ist höher als er, das wusste er schon. Und dann sieht Johannes diese Bestätigung und hört sie auch. Eine Bestätigung des Vaters im Himmel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dieses bekennt Johannes auch sogleich allen Menschen, die um ihn herum sind und auch, auch seinen Jüngern bekennt er dies. Wenn wir in Johannes 1, Vers 29 bis 37 lesen, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also das ist praktisch nach der Begebenheit, wo Jesus in der Wüste versucht wird oder versucht wurde. Und als er wieder zurück ist, ist Johannes sofort dabei, auf Jesus hinzuweisen. Er sieht ihn und spricht sofort, siehe das Lamm Gottes, was hinwegnimmt die Sünde der Welt. So, ich lese mal weiter ab 30. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickt, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach. Also Johannes gibt ganz klar Zeugnis von Jesus. Er sagt ganz klar, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, der Sünde hinwegnimmt. Es ist ein ganz klares Zeugnis und doch sagt Jesus, ich nehme dieses Zeugnis nicht von einem Menschen. Er nimmt das Zeugnis seines Vaters an, indem er die Wunder und Zeichen tut, die er getan hat. Denn er konnte sie nur tun, weil Gott sie ihm gezeigt hat, weil der Vater ihm die gezeigt hat. Kommen wir mal zu einer Stelle, die ganz prägnant Wunder, die er tut, vorhergesagt haben, und zwar Jesaja 35, Vers 4 bis 6. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen lobt Singer. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Jesus hat Blinde sehend gemacht, Stumme sprechen lassen und Lahme hat er wieder flott gemacht, dass sie wieder laufen konnten, sogar ihr eigenes Bett nach Hause tragen. Das hat alles Jesus getan. Und diese Wunder zeigen, Gott ist mit ihm. Und zwar so sehr, wie nur die Verbindung zwischen Vater und Sohn ist. So sehr ist Gott mit ihm. Jesus selbst hat sogar den Tod besiegt. Er hat nicht nur Tote erweckt, nein, er ist selbst gestorben und hat das Leben wieder ergriffen. Der Tod konnte ihn nicht gefangen nehmen. Ja, viele Religionen sagen, es wurde ein anderer gekreuzigt oder ist gar nicht wirklich gestorben. Das wird von vielen gesagt, aber ihr könnt selbst urteilen, ob das wirklich so sein kann. Also, dass Jesus lebt, haben viele Menschen gesehen. Sie haben gesehen, wie er gestorben ist. Sie haben auch nachher seine Male gesehen, wie er am Kreuz gehangen haben muss. Und für diese Wahrheit, für das, dass sie ihn gesehen haben, waren sie bereit zu sterben. Alle Apostel, alle 12 Apostel, mit Ausnahme von Johannes, also von den Aposteln, mit Ausnahme von Johannes, sind für dieses Zeugnis gewaltsam getötet worden. Sie hätten es leugnen können, ihnen wäre nichts passiert. Aber sie waren bereit, für dieses Zeugnis ermordet zu werden. Sie haben das wirklich angenommen, dass die Wahrheit. Sie wussten, Jesus ist von den Toten auferstanden. Sie haben gesehen, wie er in den Himmel emporgehoben wurde. Mit ihnen zusammen insgesamt 500 Menschen. Und alle waren dafür bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Erste Korinther 15, die Verse 1 bis 11, machen wir trotzdem. Es war weit fortgeschritten, die Zeit, aber lese ich jetzt trotzdem. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, 1. Korinther 15, Vers 1 bis 11, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er den Kephas erschienen ist, danach den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Also 500 Zeugen haben Jesus auf einmal gesehen. Ich nehme an, das war genau da zu dem Zeitpunkt, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Ihr könnt selbst entscheiden, ist das der größte Fall von Massenwahn oder ist es einfach nur Wahrheit? Alle waren bereit, dafür zu sterben. Also muss man doch annehmen, das ist Wahrheit oder Wahn in so einem Maße? Davon hat man noch nicht gehört. Ein weiteres Zeugnis, ja, für uns ist, was das Evangelium mit uns gemacht hat. Das Evangelium hat uns verändert. So haben wir einen neuen Geist bekommen, nämlich Heiligen Geist. In Johannes 1, Vers 33 steht geschrieben, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der auf dem du den Heiligen Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Jesus tauft mit Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er Buße getan hat, kommt er nicht nur auf den Menschen, sondern er macht Wohnung in dem Menschen. Er zieht ihn praktisch ins Herz ein. Der Mensch hat einen Geist. Jeder Mensch hat einen Geist. Aber der Mensch, der menschliche Geist, also der natürliche Geist, ist böse. Aber wenn der Heilige Geist kommt, verändert er diesen Geist. Es gibt eine geistige Neugeburt. Es ist eine geistliche Neuausrichtung der Gedanken und des Herzens. Und entsprechend wird der Mensch verändert. Also es ist eine geistliche Neugeburt. Dazu möchte ich Johannes 3, Vers 3 bis 5 lesen. Oder 2 bis... Dann mache ich nur 3 bis 5, weil es ist jetzt schon fortgeschritten. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also Jesus macht klar, es ist keine fleischliche Geburt, sondern eine neue eine Neugeburt des Geistes. Er wird vollkommen verwandelt, vollkommen verändert. Was Jesus Nikodemus erklärt, hatte bis dahin in ganz Israel noch nicht stattgefunden. Es ist noch nicht geschehen. Gott hatte zwar auch im Alten Testament Menschen gerettet und auch hier geschah die Rettung, weil Menschen Gott geglaubt haben. Aber es gab noch nicht diese Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschah erstmals 50 Tage, nachdem Jesus gestorben und von den Toten auferstanden war. 50 Tage danach. Also zu Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden und erst seitdem gibt es diese Neugeburt. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48, da geht es um diese Neugeburt. Und zwar ist das die Bekehrung von Cornelius und seinem Haus. Praktisch, Petrus wurde dort eingeladen und Petrus hat ihnen das Evangelium gebracht und hat ihm Gottes Wort gebracht, das Evangelium erklärt und auf Jesus hingewiesen. Und dann geschieht etwas, ab 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Also der Heilige Geist wurde von diesen Menschen empfangen. Er ist in ihre Herzen gegangen, hat Wohnung gesucht. Und Petrus hat das erkannt und dann wusste er, die müssen getauft werden. Auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit Wasser getauft werden. Ja, dieses geschieht bei jedem, der ja Gott annimmt, der Jesus als seinen persönlichen Erlöser annimmt und an ihm glaubt. Jeder, der das tut, der bekommt den Heiligen Geist. Ja, wir können Zeugnis davon ablegen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Denn es hat uns verändert. Gott spricht von einer neuen Geburt und die ist in uns geschehen. Also können wir Zeugnis davon ablegen, dass Gottes Wort wahr ist. Auch können wir alle sagen, dass wir Gottes Handeln immer wieder im Alltag spüren. Wir können sehen, dass Gott mit uns handelt, dass er uns in bestimmten Situationen hilft, wo wir keinen Ausweg mehr finden und das oft auf wirklich wundersame Art und Weise. Ich hatte das Schlagwort glaubwürdig eingegeben. Und alles, was unter glaubwürdig ist, ist nur im Neuen Testament zu finden. Also das Wort glaubwürdig gibt es anscheinend erst im Neuen Testament, hauptsächlich im Johannes-Evangelium findet ihr was, woanders zumindest nicht nach der Schlachter. Und dann in den Briefen von Paulus, sehr oft. Ich möchte drei Stellen, die Paulus in persönlichen Briefen geschrieben hat, Briefe an seine ehemaligen Mitarbeiter. Einmal aus dem 1. Timotheus, in Kapitel 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Na, also Paulus hält sich immer für niedrig, ne, aber er weiß, er hat Gnade von Gott bekommen, weil er auf Jesus vertraut. Er sieht sich immer als der größte Sünder. Aber er weiß, dass Jesus diese Mission hatte, in diese Welt zu kommen, um Sünder zu retten. Das war seine Mission. Und die hat Jesus erfüllt. Und selbst ein Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat, durfte das erkennen und durfte ihn als Retter annehmen. 2. Timotheus 2, Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Jeder, der an Jesus glaubt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wir müssen mit ihm sterben. Wir müssen dieses Opfer annehmen. Es ist ein Kreuzigen des alten Geistes des alten Menschen. Und dann werden wir mit ihm leben als neu gestaltete Menschen. Wir werden umgestaltet von ihm. Titus 3, Vers 8 möchte ich noch vorlesen. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allen Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also wer an Gott glaubt, darf nicht einfach nur dabei stehen bleiben, ich bin errettet und jetzt kann ich so weitermachen. Nein, wir sollen auch gute Werke tun. Wir sollen sogar eifrig darauf bedacht sein, gute Werke zu tun. Und das ist, ja, hier steht, das ist gut und nützlich für den Menschen. Ich glaube, wenn einer keine guten Werke tut, dann wird er ziemlich arm im Himmel einziehen. Er wird zwar ankommen im Himmel, aber er hat nichts vorzuweisen. Seine Werke sind weder Gold noch Silber noch Edelsteine, sondern er hat keine Werke. Und ja, keine Werke sind gleichzusetzen mit schlechten Werken. Auch das wird verbrennen. Also Glaube bewirkt was. Und wir dürfen diesem Wort ja absolut Glauben schenken. Denn Jesus hat sich bezeugt und wir können es auch bezeugen dadurch, dass wir erkannt haben, Gott hat in uns gehandelt, er wirkt in uns. Ja, es ist etwas, was wir ja jederzeit ja anderen Menschen bekennen können. Gottes Wort ist Wahrheit. Schau dir die Zeugnisse an von den Menschen, die ihr Leben dafür gegeben haben. Und ich kann auch bezeugen, dass Gott in mein Leben gehandelt hat. Das sind Sachen, die wir anderen Menschen zeigen können und die nicht auslöschbar sind. Klar, der Mensch kann nur uns vom Kopf sehen, aber ich denke, dass auch durch unser Handeln, wie wir im Alltag mit anderen Menschen umgehen, ein Zeugnis für sie sein können und dass sie erkennen, dieser Mensch ist wirklich anders. Es gibt genug Zeugnisse, um zu wissen, Gottes Wort ist Wahrheit. Ja, lasst uns aufstehen und beten zum Abschluss. Ja, Herr, dein Wort ist wahrhaftig und ja, ich bin froh, dass wir das glauben durften. Ja, aber du siehst, wie viele Menschen dich ablehnen und ja, trotz der ja, vielen Wahrheiten, die da drin sind, ja, wollen sie nicht zu dir kommen, Herr. Ja, du hast uns an einem Punkt im Leben abgeholt und hast ja, ja gezeigt, dass du wahrhaftig bist und ja, das alles, weil wir ja im Leben zerbrochen waren und nicht weiterkamen. Und da warst du da und hast ja, uns abgeholt. Herr, hab Dank dafür. Herr, schenke aber auch, dass wir Zeugnis ablegen und ja andere Menschen auf diese Wahrheit hinweisen, dass wir ja Gespräche suchen und ja Menschen ja zeigen können, du bist der allein wahre Gott. Und du bist der, der rettet. Und ja, schenke, dass wir Menschen Hunger auf dich machen können, dass sie ja dich suchen wirklich. Amen.